Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören als Predigttext einen Vers aus dem Buch Hiob, aus dem Kapitel 37, den Vers 5. Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Predigtvers, den du uns schenkst heute Morgen in diesem Gottesdienst für unser Leben, unser Glauben. Wir wollen dich bitten für die Predigt über diesen Vers, dass du sie uns öffnest und dass du sprichst aus dieser Predigt, damit wir Dinge recht verstehen und lernen können für unser Leben und unser Glauben. Damit dieses Wunder geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen können, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Herr, segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, am vergangenen Reformationstag durften wir eine hervorragende Predigt von dieser Kanzel von Professor Dr. von Wachter hören, der in dieser Predigt zu Recht die zerstörerische und liberale Theologie in Gefolge Schleiermachers angegriffen hat. Schleiermacher ist so, man sagt das in Anführungszeichen, der Kirchenvater des 19. Jahrhunderts. Er hat mit seiner furchtbaren Theologie, die da sagt, wir können nur das glauben, was wir mit dem Verstand ergreifen können, vieles zerstört. Das war das Ansinnen der liberalen Theologie und das ist auch heute noch in der modernen Theologie, dass man sagt, ja, von Gott können wir nur das gelten lassen, was wir auch bereifen, berechnen können. Diese liberale Theologie, die beherrschte über 100 Jahre die deutsche Theologie, die Universitäten, und sie fand ein Ende in einem epochemachenden Aufsatz und Vortrag, den ein kleiner Pfarrer aus der Schweiz hielt, damals noch ganz unbekannt, Karl Barth. Dieser Aufsatz, genau vor 100 Jahren gehalten, war überschrieben mit dem Titel »Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie«. Und gegen diese liberale Theologie gesetzt, formulierte Barth in aller Schärfe und Klarheit drei Thesen. Die erste These lautete, wir, und er hielt diesen Vortrag vor Pfarrern, wir als Theologen müssen von Gott reden. Das ist unsere Aufgabe. Die zweite These hieß, wir aber sind Menschen und können als solche gar nicht von Gott reden. Und die Synthese aus dieser These und Antithese lautete dann im dritten Satz, wir sollen beides, unser Sollen und Nicht-Können wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Das ist unsere Bedrängnis, alles andere ist daneben Kinderspiel. Daran musste ich denken, als ich am 25.10. diesen Losungstext, der war nämlich vor 10 Tagen Losungstext, gelesen habe, Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Und es war so wichtig, dass Karl Barth vor 100 Jahren das nochmal neu, nicht nur der deutschen Theologie, sondern weltweit ausgerufen hat, zu sagen, in diesem zweiten Satz, wir können gar nicht von Gott reden, weil wir diesen allmächtigen, großen Gott überhaupt nicht begreifen können. Das funktioniert gar nicht. Ja, Gott offenbart sich in der Schrift uns ein Stück weit. Aber wenn wir denken, dass wir durch diese Offenbarung und mit unserem Verstand auch nur einen Ansatz von dem lebendigen Gott verstehen könnten, dann sind wir am Holzweg. Und das ist wichtig für alle Theologie, für jeden Pfarrer, für jeden Pastor, für jeden Prediger, aber auch für jeden Gläubigen in seiner Situation. Unsere Mickey-Maus-Theologien, sei es von den Hauptamtlichen, sei es von den Gläubigen, wo wir meinen, wir haben jetzt ein Gerüst gezimmert, und mit diesen 25 Erkenntnissen können wir den lebendigen Gott erklären. Das schaffen wir nicht. Er ist schlechterdings nicht zu begreifen. Und darum soll es in dieser Predigt gehen, über diesen Vers. Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Ich habe diese Predigt überschrieben, ein großartiger und unbegreiflicher Gott. Und ich möchte uns diese Unbegreiflichkeit und Großartigkeit von ihm nochmal an 4 Punkten deutlich machen, um dieses Hiob-Wort Ihnen und euch nahe zu bringen. Ich möchte erstens sprechen über die Wunder, die er tut, die wir gar nicht bestehen können. Zweitens möchte ich sprechen über seine Vorherbestimmung, die wir nicht begreifen können. Drittens möchte ich über sein Zulassen sprechen und viertens über seine Liebe. Alles 4 Dinge, die so großartig sind, so gewaltig, dass wir sie gar nicht begreifen können. Das Erste, die Unbegreiflichkeit seiner Wunder und die Großartigkeit seiner Wunder. Unsere Bibel beginnt mit dem ersten Satz. 1. Mose 1, Vers 1, Gott schuf Himmel und Erde. Und da muss man schon mal stehen bleiben, übrigens auch im Glaubensbekenntnis, da geht es ja immer los, ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer Himmels und der Erde. Und da muss man mal drüber nachdenken, was unser Gott getan hat. Er hat Himmel und Erde gemacht, nicht nur diese Erde, sondern die ganze Schöpfung. Übrigens, ein Kapitel später, als Gott sich Hiob erklärt, rekurriert er genau darauf, dass er der Schöpfer ist. Als Hiob Antworten verlangt, kommt Gott und sagt, nun gürte dich wie ein Mann. Wo warst du denn, als ich die Erde gründete? Sag mir, wenn du klug bist, und sag dir es, wer hat das Maß gesetzt oder hat dir die Richtschnur gezogen? Da verweist er genau eben auf seine Schöpferkraft. Und das ist wichtig, dass wir da immer wieder dran denken. Deshalb ist es der erste Satz in der Bibel und deshalb ist es auch der erste Satz im Glaubensbekenntnis, dass er der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Denn wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, dass wir ihn gar nicht begreifen können. Gott hat die Erde geschaffen, diesen Planeten, in diesem Sonnensystem, wo wir sind, in unserer Milchstraße. Das mal nur so als Information, unsere Milchstraße ist die Galaxie, in der wir leben. Und diese Galaxie hat, die Astronomen wissen das gar nicht ganz genau, etwa 150 Milliarden Planeten, nur in unserer Galaxie. Aber das ist nicht die einzigste Galaxie. Wir Menschen wissen mittlerweile, dass es etwa 150 Milliarden weitere Galaxien gibt. Und das ist nur das, was wir mittlerweile kennen, sehen und messen können. Und ich will Ihnen mal ein paar Eindrücke geben von dem, was allein in unserer Galaxie, in dieser Milchstraße los ist. In unserer Milchstraße ist es so, dass unsere Erde sich um sich selbst dreht. Also wir sitzen hier ja ganz ruhig in der Kirche oder Sie zu Hause vor den Geräten. Aber unser Planet dreht sich mit einer affenartigen Geschwindigkeit um sich selbst. Mit 1600 Kilometer pro Stunde. Das ist etwa so schnell, wie so ein richtiger Düsenjet fliegt. Also das ist absoluter Wahnsinn. Dreht sich die Erde um sich selber. Aber nicht nur das. Wir als Erde drehen uns nicht nur um uns selber, wir drehen uns auch um die Sonne. Mit einer noch affenartigeren Geschwindigkeit, nämlich mit 100.000 Kilometer pro Stunde. Und jetzt nicht nur das, dass wir uns da um die Sonne drehen in unserem Sonnensystem, sondern unser ganzes Sonnensystem, in dem wir leben, mit unserer Sonne, mit den paar Planetchen, die es hier gibt, drehen wir uns auch noch um den Mittelpunkt unserer Galaxie. Und das mit einer Geschwindigkeit von 900.000 Kilometer. Übrigens, damit unser Sonnensystem einmal, diese ganze Galaxie einmal umrundet hat, braucht es schlappe 240 Millionen Jahre. Dann sind wir so groß, ist unsere Galaxie, in der wir sind. 240 Milliarden Jahre. Also wir bewegen uns mit drei Geschwindigkeiten, mit affenartigen Geschwindigkeiten. Keiner weiß, worum sich die Galaxie vielleicht noch dreht. Alles absoluter Wahnsinn. Und auch wenn wir über die Größe nachdenken unserer Galaxie, da sagt man, das sprengt ja alles, aber seien Sie sich versichert, wir sind in einer relativ kleinen Galaxie. Unsere Galaxie hat einen Durchmesser von 120.000 Lichtjahren, also 120.000 Jahre ist das Licht unterwegs, das mit 300.000 Kilometer pro Sekunde sich bewegt, von dem einen zum anderen Ende. Also 120.000 Jahre, unsere Galaxie. Es gibt aber noch ganz andere Galaxien, also die Large Quasar Group beispielsweise, die ist etwa 4 Milliarden Lichtjahre groß. So, und das alles hat unser Herr und Heiland gemacht. Das kannst du schon mal physikalisch gar nicht verstehen, diese Zahlen, die ich Ihnen jetzt so an den Kopf geworfen habe. Auch wenn man sich das aufschreibt und da mal denkt, was ist denn das für eine Größe, für eine Dimension? Und wenn man weiß, dass das Weltall sich noch weiter ausdehnt, dass das unendlich ist, ja, unfassbar, unbegreiflich. Und das hat unser Gott und Herr mit einem Wort gemacht. Wenn man das auch nur im Ansatz verstanden hat, dann auch noch weiß, was er nicht nur im Großen tut, sondern was er auch im Kleinen tut. Also ich stehe hier vor Ihnen mit meinen satten 110 Kilogramm und mein Körper besteht aus über 100 Billionen Zellen, die sich permanent erneuern. Nach 7 Jahren ist keine Zelle in meinem Körper mehr, wie sie vorher war. Komplett. Und die Bibel sagt uns, dass von meinem Haupt kein Haar fällt, was nicht der Herr und Heiland bestimmt hat. Und das übertrage ich jetzt auf die Zellen. Das hätten aber vor 3000 Jahren die Leute nicht verstanden, wenn es daher geschrieben hätte. Auch keine Zelle teilt sich nicht oder geht kaputt in meinem Körper, wenn der Herr das nicht will. Das steuert er alles. Und nicht nur bei mir, weil ich der Pastor bin, auch bei euch und bei Ihnen, bei allen Lebewesen, nicht nur bei den 7,5 Milliarden Menschen, auch bei allen Tieren, bei allen Pflanzen, macht er alles. Auf unserer kleinen Erde. Wahnsinn, was da passiert. Das ist gigantisch. Das ist unbegreiflich. Und wer das auch nur im Ansatz verstanden hat, was der Schöpfer getan hat und das alles permanent tut, in seinen Händen hält und auch eines Tages diese ganzen Galaxien wieder mit einem Wort zusammenfallen lässt, alles beendet, der hat auch kein Problem, wie es die liberale Theologie hatte, wenn man sagt, ja, konnte Jesus, der wahre Gott, wirklich aus so ein paar Broten ganz viel Brote machen? Konnte der wirklich auf dem Wasser gehen? War das wirklich möglich, dass er auferstanden ist von den Toten? Ja, das kann unser Gott. Unser Gott kann Wunder tun. Die können wir gar nicht denken. Selbst wenn wir das Größte denken würden, was wir vorstellen, wie Gott wäre, dann darf ich euch versichern, dass er milliardenfach stärker, größer und herrlicher ist, als wir es uns vorstellen können. Wer immer mit dem lebendigen Gott zu tun hat, der wird das bezeugen können. So wie es die Jünger eben in der zweiten Lesung getan haben. Du bist dann in Dingen drin, wo du mal für den Moment Dinge nicht verstehst, wo du denkst, unser Herr und Heiland schläft. So war das ja in dieser Perikope, nicht? Jesus schläft auf dem Kissen. Und dann steht er nur auf, spricht ein Wort und der Wind ist still. Und dann bleibt dir als kleiner Mensch in Demut nur eins übrig zu sagen, wer ist dieser Gott? Wie groß, wie stark, wie herrlich. Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen, das erste in seinen Wundern. Ein zweites, Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen, in seiner Vorherbestimmung. Sie alle kennen die Rahmenbedingungen der Hiob-Geschichte, dieses Verses auch, dass das Leben des Hiobs nicht durch Zufälle in solch ein Elend gekommen war. Die Kinder waren gestorben, er hatte seine Ernten verloren, das Vieh war gestorben, er selber war krank geworden, furchtbares Elend erlebt, sondern das hatte Gott vorherbestimmt. In einem Beschluss, den er mit dem Teufel geführt hatte, aber das war alles geplant. Und auch das ist etwas, was Gott getan hat. Er hat das ganze Leben, die ganze Welt vorherbestimmt. Wir glauben ja immer, wir leben in irgendwelchen Kausalitäten, die sich auch zum Teil zufällig ergeben würden, aber das stimmt nicht. Alles in dieser Welt, alles ist determiniert, ist vorherbestimmt. Ich erinnere noch einmal an den Psalm 139, den ich als erstes vorgelesen habe. Da heißt es, war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Das gilt nicht nur für den David, das gilt auch für uns. Wir sind von Gott gekannt worden, noch bevor er diese Welt geschaffen hat. Und alle Tage, die in unserem Leben werden sollten, kannte er. Er kannte den Tag der Geburt, er kennt auch den Tag unseres Todes. Alles war ihm bekannt. Viele Menschen haben Probleme mit dieser Vorherbestimmung, aber wir müssen ganz klar in der Bibel sagen, das wird hier bezeugt. Das sehen wir immer wieder. Ich lese jetzt einige Bibelstellen vor, um das mal deutlich zu machen. Jesaja 65, da heißt es über unsere Gebete. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Ehe sie rufen, will ich antworten. Gott kennt unsere Gebete, haben wir eben auch gehört. Es ist kein Wort auf unserer Zunge, das der Herr nicht schon wüsste. Römer 8 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und jetzt kommt es denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Oder in Epheser 1, denn in Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm sind wir auch zum Erben eingesetzt, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir auf Christus gehofft haben. Also immer und immer und immer wieder Vorherbestimmung. Oder lesen das Buch der Offenbarung. Da können Sie lesen, wie es mit unserer Welt zu Ende geht. Können Sie lesen, was mit dem Teufel passiert. Alles vorherbestimmt. Da ändert der Teufel nichts dran. Gar nichts passiert da. Und auch diejenigen, die zu ihm gehören, die werden in der Verdammnis enden. Übrigens, das ist auch ganz wichtig. Auch das hat Gott getan. Er erwählt und vorherbestimmt nicht nur zum Heil und zur Rettung. Er vorherbestimmt auch zur Verdammnis. Und da können viele Christen nicht mit. Das passt dann in ihre Mickey-Maus-Theologie nicht hinein. Ja, das kann ich nicht denken. Wie passt das denn zusammen zum Rettungswillen des lebendigen Gottes? Ja, das sage ich ganz deutlich. Das lesen wir auch in der Bibel. Dass Gott sagt, ich möchte, dass alle Menschen zum lebendigen Glauben finden. Dass alle gerettet werden. Das ist sein Wille. Und deshalb ist er auch noch nicht wiedergekommen. Und trotzdem hat der alle auch schon vorherbestimmt. Dann sagen wir, ja, das können wir nicht denken, das geht dann nicht übereinander, das kriege ich nicht gepackt, also kann es nicht stimmen. Ja, aber so ist es bei Gott nicht. Gott denkt nicht in so einer Dreidimensionalität wie wir. Er ist größer, wir können das nicht verstehen. Das ist übrigens die Frage eben auch im Hiob-Buch, nicht? Das versuchen dann ja über 30 Kapitel die Freunde ihm zu erklären, warum er denn im Leid ist, warum die Dinge passieren halt nicht. Und er hat ja nur nichts getan, er ist ja fromm, gottesfürchtig, da ist tatsächlich nichts. Wir können es nicht verstehen. Das ist genau das, was sich hier in diesem Predigtvers ausdrückt. Gott tut große Dinge, die Vorherbestimmung ist was Gewaltiges und Großartiges. Und ich bin dankbar und lobe den Herrn dafür, dass er mich, Sünder, auserwählt hat und vorherbestimmt hat, dass ich zu ihm gehören darf. Aber ich weiß eben auch, dass er andere auserwählt hat zur Verdammnis. Römer 9 lesen wir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise, damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zum Ehrenvollen und aus einem anderen zum Nicht-Ehrenvollen Gebrauch zu machen? Da Gott in seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zornes, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, wie das zu verstehen ist, und zwar im Verhältnis zum Rettungswillen Gottes. Das kann ich nicht begreifen. Das ist genau das, was ich eben bei der Einführung zu dem Wort Bart sagte, das kriegst du nicht übereinander. Aber so ist Gott. Wir können Gott nicht verstehen. Oder Prädestination, denken Sie an Judas. Da wird schon in Sacharja prophezeit, dass er den Heiland verraten wird und dass er keine Chance hat. Jesus ruft ihn auf, tu das, was du geheißen bist zu tun. Der Mann arbeitet ein Programm ab mit einem furchtbaren Ende und geht in die Verdammnis. Und da stehst du mit großen Schrecken vor dem lebendigen Gott. Wenn du das erkennst, da sagst du, wie groß ist dieser Gott? Ich kann es nicht begreifen. Und ich wiederhole noch einmal, beides gilt. Gott bestimmt die Menschen vor, und zwar alle zum Heil wie zum Unheil. Und trotzdem will er, dass noch alle gerettet werden. Wir kriegen das nicht übereinander und trotzdem müssen wir in der bibeltreuen Verkündigung beides immer wieder sagen. Auch das ist ein Problem in frommen Kreisen bei den Evangelikalen, dass man häufig sagt, ja, wir wollen nur noch über den Rettungswillen sprechen, aber das andere, die Vorherbestimmung, lassen wir draußen. Man kann es nicht begreifen, man klammert sie aus. Nein, die ist Teil der Bibel, ich habe Ihnen das eben vorgelegt, da gibt es viele Bibelstellen mehr. Das ist etwas, was wir verkündigen und auch zu glauben haben, auch wenn wir es nicht begreifen. Darum geht es ja in der Nachfolge Jesu Christi. Nicht um Verstehen, sondern es geht um den Glaubensgehorsam, den wir annehmen müssen. Das muss übrigens auch Hiob in seinem Leben erfahren. Der absolute Glaubensgehorsam gegenüber dem lebendigen Gott, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Und die Vorherbestimmung ist etwas ganz Großes. Es gibt Menschen, die begeistern sich für das Physikalische, kann ich auch machen, wie Gott die Welt geschaffen hat, mit all den Gesetzen, wie sie funktioniert. Aber die Vorherbestimmung, wenn man darüber denkt, ist noch etwas viel Größeres, was wir aber auch nicht begreifen können. Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Ein drittes, in seinem Zulassen. Hiob ist der Mann Gottes. Gott sagt gegenüber dem Teufel, hast du meinen Knecht gesehen, der treu und gehorsam so lebt vor mir. Und dann sagt eben der Teufel, ja, dem geht es eben gut, weil du ihn so gesegnet hast. Und dann sagt Gott, alles sei in deiner Hand. Alles sei in deiner Hand. Und Gott lässt es zu, dass Hiob all das Elend erlebt in seinem Leben, was dann kommt. Diese furchtbaren Tiefen, von denen die Bibel ausdrücklich schreibt. Aber Gott musste am Thron Gottes vorbei. Er hat es zugelassen. Und so ist es mit allem Leid in dieser Welt. Wenn wir auf die Geschichte des Volkes Gottes schauen, Zerstörung des Tempels, des ersten Tempels 587, das waren nicht irgendwelche militärstrategischen Fehler der Heerführer in Israel, sondern Gott hatte die Israeliten, das hat er ankündigen lassen, in die Hand der Babylonier gegeben. 70 nach Christus, dass der zweite Tempel zerstört wurde. Da hat Gott eine andere Entscheidung getroffen, dass die Juden vertrieben wurden in alle Welt halt. Das war seine Entscheidung, er hat es zugelassen. Amos 3, Vers 6 heißt es, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Oder Psalm 46, Vers 9, kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Jetzt können wir auf die Kirchengeschichte gucken, 2000 Jahre. Was hat Gott nicht alles zugelassen? In den Christenverfolgungen im Römischen Reich, in dem Elend, was die verfasste Kirche im Mittelalter den Gläubigen angetan hat, den Waldensern, den Hussiten, wem auch immer. Wir können schauen auf den Genozid, der den Armeniern angetan worden ist, Anfang des letzten Jahrhunderts. Oder an die furchtbarste Katastrophe der Menschheitsgeschichte, dass das Volk Gottes von den Deutschen im Holocaust fast versucht wurde auszurotten, 6 Millionen Toten. Alles Zulassen des lebendigen Gottes, das wir nicht verstehen können. Hiob kann es nicht verstehen. Die Menschen damals, als der Tempel zerstört wurde vor 2005, die konnten es nicht verstehen. Die Juden, die ins Gas gegangen sind, sie konnten es nicht verstehen, wie der lebendige Gott das zulässt. Die Armenier, die zu dem Herrn geschrieben haben und von den Muslimen abmassakriert wurden, halt, die konnten es nicht verstehen. Aber eins dürfen wir wissen, auch wenn wir Dinge nicht verstehen in dieser Welt, warum Gott schlimmes Elend zulässt. Er sitzt im Regiment und steuert. Bei dieser furchtbaren Katastrophe, dem Holocaust, wo auch die Deutschen waren, Christen gesagt, was kann hier, also nicht die deutschen Christen als Vereinigung, sondern die wiedergeborenen Leute in Deutschland, die gesagt haben, wie kann Gott das zulassen halt? Die dann auf einmal gesehen haben, wie vor 70 Jahren dann der Staat Israel sich wieder gegründet hat und dann meinten, erkannt zu haben, das eine müsste sein, damit das andere wieder wurde. Übrigens auch viele Juden sagen das halt nicht, dass Gott das getan habe, damit der Staat wieder gemacht würde. Ich weiß es nicht, kann es nicht erklären, weil ich kann Gott nicht begreifen. Ich weiß aber nur eins, er sitzt im Regiment und er steuert. Und das Einzige, was ich tun muss, ist, ich muss das demütig annehmen. Und ich weiß, wie hart das klingt, aber du hast keine andere Möglichkeit. Das ist das Ergebnis auch des Hiob-Buchs. Als Gott ihm all das Elend schickt, da sagt er, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dann heißt es weiter, in all dem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Oder es sagt Hiob, haben wir nicht Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Wir haben heute einen Wochenspruch aus Micha, der sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und bitte, das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn Gott etwas Schlimmes und Furchtbares in eurem Leben zulässt, dann klagt diesen lebendigen Gott nicht in diesem Sinne an, so nach dem Motto, jetzt will ich mit dir Schluss machen, ich kann nicht mehr, so wie man im Gericht irgendwie in der Feindschaft gegen seinen Gegner da steht, sondern demütigt euch unter die Hand des lebendigen Gottes. Denn final wird er für seine Kinder alles gut machen. Wenn ich jetzt hier einen Amen machen müsste, dann müsste da rauslaufen und sagen, an so einen Gott will ich nicht mehr glauben. Das ist ein Gott, den andere Religionen verkündigen, der Leute einfach quält und ins Elend stürzt halt und das ist es gewesen. Aber jetzt kommen wir zu dem unbegreiflich Größten des lebendigen Gottes, dem vierten Punkt der Predigt, nämlich zu seiner Liebe. Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Wir begreifen nicht seine Schöpfung, nicht auch nur im Ansatz. Wir begreifen nicht seine Vorherbestimmung. Wir begreifen auch nicht häufig das furchtbare Zulassen dessen, was in dieser Welt passiert. Aber es gibt noch etwas viel, 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 viel Größeres, was wir nicht begreifen. Das ist die Liebe dieses lebendigen Gottes. Das darf Hiob erfahren. Wenn man diese Geschichte liest, dieses Buch, das ist so fantastisch, die ersten Kapitel, nur das Elend und all die Auseinandersetzungen, es passiert nichts, es gibt keine Antworten, dann gibt es die Antwort von Gott, die ihn letztlich auch nicht befriedigt, aber dann gibt Gott ihm alles zurück und er segnet ihn überreich. Und dann kommt dieser Satz in Hiob 42, 17, und Hiob starb alt und lebenssatt. Es sind nur 5 Männer in der Bibel, von denen das gesagt wird. Hiob, der so viel Elend erlebt hat, durfte einer sein. Warum? Weil er der Knecht Gottes war, weil Gott ihn lieb hat, weil er zum lebendigen Gott gehörte und deshalb wurde sein Leben final gut, weil dieser Gott ihn geliebt hat. Und wisst ihr, nicht nur Hiob war geliebt von Gott, jeder, der Jesus nachfolgt, wird geliebt vom lebendigen Gott. Du, wenn du an Jesus glaubst, bist geliebt. Das darfst du wissen, das musst du wissen. Eine Liebe, die so groß ist, wie sie größer nicht sein kann. Denn dieser Gott, der Allmächtige, der, und das müssen wir immer wieder vor Augen haben, wer dieser Gott ist, der diese Welt geschaffen hat, alles gemacht hat, der außerhalb dieser Welt sitzt, der alles in seinen Händen hält, dieser Gott wird für dich Mensch und stirbt für dich auf Golgatha. Und daran erinnert uns die Bibel immer wieder, dass es keine größere, Johannes 15, 13, keine größere Liebe gibt als die, der sein Leben lässt für seine Freunde. Wer das Leben für dich lässt, wer bereit ist, für dich zu sterben, vielleicht eine Mutter für ihr Kind, da wissen wir, größere Liebe gibt es nicht. Und diese Liebe hat der lebendige Gott gezeigt. Er hat sich all seiner Göttlichkeit entäußert, ist für dich Mensch geworden und ist für dich gestorben. Johannes 3, 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aus lauter Liebe hat er das getan. Und das ist tatsächlich das Unbegreiflichste und Großartigste, was Gott getan hat. Können wir nicht fassen. Das kann man einem zusprechen, man kann es vielleicht auch ein bisschen erkennen, aber das ist das ganz, ganz Große. Und darin darfst du dich geborgen wissen, in dieser Welt, in der du in manches Leid hinein musst, wo du manches Schwere erleben wirst, wo Gott manches zulässt in deinem Leben, wo du sagst, warum denn das? Wieso denn dieses? Warum hat das mit meiner Ehe nicht geklappt? Warum bin ich überhaupt nicht verheiratet? Warum bin ich krank geworden? Warum wurde ich arbeitslos? Warum bin ich so hässlich? Alle anderen sind hübsch. Warum habe ich so wenig Geld? Andere haben so viel halt. Warum ist mein Leben so kaputt in all dem, was zugelassen worden ist in deinem Leben? Du darfst wissen, er, der lebendige Gott, ist da. Er hält dich in seinen Händen. In den Händen, die für dich auf Golgatha durchbohrt worden sind. Und diese Liebe ist so groß, dass das Happy End deines Lebens feststeht, wie hier dem Hiob-Buch. Auch wenn du es jetzt nicht begreifen kannst, eins darfst du sicher sein, wenn du ihm nachfolgst und wenn du an ihn glaubst, dann kommt für dich das Happy End. Das himmlische Jerusalem, da wo es heißt, dass er alle Tränen abwischen wird und dass alles Leid, was dich hier quält, alles, was du hier nicht verstehst, überhaupt keine Rolle mehr spielen wird. Weil es ist so gigantisch, super klasse, was wir da erleben, dass das alles überstrahlen wird und uns eine fantastische Existenz gibt. Das möchte ich gerade denen zurufen, die momentan in so einer Leitsituation sind, die nicht verstehen und begreifen können, warum der große Gott das zulässt in ihrem Leben. Warum sie so eine Vorherbestimmung haben, dass Dinge so passieren im Leben, wie sie sind. Seid gewiss, das ist nicht das Ganze. Das alles Überstrahlende ist die Liebe Gottes, die denen, die an ihn glauben, sich vor ihm demütigen, alles gibt und über das hinaus, was sie sich wünschen. Wir werden gleich, wenn die Predigt zu Ende ist, ein Instrumentalstück hören vom Klavier. Und ich habe Sinju gebeten, das Lied zu spielen von Margret Birkenfeld, Für mich gingst du nach Golgatha. Lied 88, Sie können es gleich mitlesen, wenn Sie mögen, halt, für mich gingst du nach Golgatha, heißt es, für mich hast du das Kreuz getragen, für mich ertrugst du Spott und Hohn, für mich hast du dich lassen schlagen. Und dann heißt es im Refrain, Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, ich bete dich an. Und es ist wichtig, dass wir schauen auf die Wunder, die Gott tut, die wir nicht begreifen können, aber an denen wir seine Großartigkeit lernen. Es ist wichtig, dass uns klar ist, dass wir vorherbestimmt sind, dass wir uns nichts einbilden auf unsere Wiedergeburt. Wir können das nicht verstehen, wie das alles funktioniert. Es ist wichtig, dass wir es vor Augen haben. Es ist auch wichtig, dass wir die Unbegreiflichkeit des Zulassens Gottes vor Augen haben. Aber das Wichtigste, was wir wissen müssen, ist, dass der lebendige Gott uns liebt. Mit einer Liebe, die so groß und großartig ist, dass wir sie nicht begreifen können. Damit wir getröstet sind in all dem, was uns in diesem Leben anficht. Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Wir können es nicht begreifen, was dieser lebendige Gott tut. Aber wenn du im Herzen verstanden hast durch den Heiligen Geist, dass er, der lebendige Gott, dich liebt, dann bleibt dir nur noch eins, ihn zu loben und zu preisen und ihn anzubeten. Und das wollen wir immer wieder tun. Dieser Gott, der uns das Leben gegeben hat, den wir nicht begreifen können, ihn loben und preisen bis in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.